Test, Test, namenloser Podcast, 1, 2.
Hey, 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 hey!
Der namenlose Podcast mit Bot und die Ram.
Herzlich, nee, nochmal. Hallo und herzlich willkommen beim namenlosen Podcast. Ich bin Bot, neben mir sitzt Ira und wir steigen direkt ein. Diese Woche möchten wir das Kind wieder beim Namen nennen und es nicht ignorieren, allerdings auf poetischer Ebene. Und zwar, Ira, du hast ja ein Corona-Gedicht geschrieben, was dann ziemlich viral gegangen ist. Und da kam ja jetzt letztens in der Taz eine Rezension so raus, die, ich möchte mal vorsichtig ausdrücken, dich ganz schön zerrissen hat. Vielleicht berichtest du unseren Zuhörern mal von dem Gedicht und von der Kritik. Hast du die Kritik gelesen?
Nee, ich lese aus Prinzip keine Kritiken. Ich denke, wer Kunst macht, darf auch keine Kritiken lesen. Das ist der Sinn des Künstlerdaseins, dass man halt eben keine Kritiken liest, dass man einfach machen kann, wozu man Lust hat und nicht machen kann, wozu man keine Lust hat. Und worauf ich keine Lust habe, ist Kritiken lesen. Deswegen lese ich sie halt nicht. Und tatsächlich wurde mir aber von meinem Manager natürlich dann erzählt, dass das Gedicht leider nicht gut weggekommen ist. Es wurde als schmutziger Lappen eines Gedichtes bezeichnet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ja, für mich spricht aus diesen Zeilen Neid. Nichts anderes als Neid. Es ist ja heutzutage so, dass man über virtuelle Inhalte sehr viel Reichweite erzielen kann. Und deswegen, ich glaube, dass einfach viele Poeten unserer Zeit dieses Medium noch nicht für sich entdeckt haben. Ich will an dieser Stelle auch nur sagen, es gibt tatsächlich eine kleine avantgardistische Künstlergruppe, der ich auch angehöre. Wir haben eine eigene Facebook-Gruppe, in der wir uns da gegenseitig unterstützen. Man könnte sagen, es ist so das, was früher so das Café der Bohemien war. Und heute ist das halt unsere Facebook-Gruppe. Die heißt witzigerweise halt auch so das Café der Bohemien. Und da treffen wir uns regelmäßig. Und ja, würdest du denn dieser Kritik aber so grundsätzlich zustimmen oder findest du, also, das ist doch Neid, oder? Das ist doch einfach nur purer, ekelhafter, nicht mal versteckter Neid.
Also, ich bin ja selber Künstler und kann somit sehr nachvollziehen, dass, also ich tendiere auch dazu, Kritik erstmal als Neid einzuordnen. Man muss das aber ein bisschen reflektierter sehen. Ich habe mir diese Kritik allerdings durchgelesen und ich muss sagen, also sprachlich versiert war das nicht. Bis auf diesen einen Satz, den du gerade zitiert hast, war da überhaupt nichts Ordentliches bei. Das hat sich so ein bisschen gelesen wie so ein Teletubby-Bilderbuch. Insofern merkt ihr gerade, ich bin auch schon wieder am Roasten, mich berührt das auch so ein bisschen emotional, weil ich ja ganz deiner Meinung bin und ich lese auch keine Kritiken, ich lese nur Kritiken von anderen KünstlerInnen, einfach um mich über die Konkurrenz lustig machen zu können und um mich besser zu fühlen. Ich gehe da auch ganz offen mit um. Also meine eigenen Kritiken würde ich nie lesen, insofern verstehe ich dich, wenn ich mich empathisch in deinen Standpunkt begebe, aber ich lese eben gerne Kritiken von über andere. Und natürlich auch nur schlechte Kritiken.
Was ich manchmal aus Spaß mache, beziehungsweise ich hatte überlegt, daraus auch schon ein eigenes Projekt, ein eigenes Kunstwerk zu machen. Und zwar, ich schreibe manchmal selbst auch Rezensionen. Ich finde allerdings, so weißt du, dieses hochgestochene Feuilletongehabe hier, bla bla, blub, dies, das. Ja, das mag ich nicht. Ich schreibe dann lieber ganz in meiner Netzpoetenart, manchmal auch irgendwie ein kleines Gedicht dann irgendwie in Amazon drunter. So, also ich weiß nicht, da gerade fällt mir spontan kein gutes Beispiel ein. Einmal habe ich mir irgendwie Nee, das ist nicht gut.
Ich habe mir gerade mal nebenbei deine Poesiegruppe angeguckt auf Facebook. Ich bin ja hier nebenbei am Computer und fleißig am Recherchieren, während wir aufnehmen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, das erinnert mich ein bisschen an diese Prepper-Gruppen. Also nur, dass ihr hier nicht eure Waffensammlungen vergleicht, sondern ihr gebt irgendwie mit euren Stiften an und mit euren Reimen und Reimketten. Findest du das nicht ein bisschen, ja, also das spiegelt für mich so ein bisschen den Hang zur Kommerzialisierung, ehrlich gesagt, eurer Poesie wieder. Ich finde, das hat hier überhaupt nichts mit Bohemianismus zu tun, ja.
Naja, gute Kunst ist immer Wettbewerb. So viel ist schon mal klar. Es geht immer darum, besser zu sein als andere. Es geht immer darum, ja, diesen einen Gedanken mehr zu haben, diese eine Wendung mehr zu haben, vielleicht auch nur ein einzelnes Wort mehr zu haben. Das ist gerade oder weniger, bei Minimalismus ist das gerade ein großes Thema, dass man einfach weniger hat. Aber es geht immer um den Vergleich mit anderen. Und insofern finde ich auch irgendwie so die Unterteilung zwischen Sport und Kunst total überflüssig, weil beides machen wir in unserer Freizeit. Mit beidem kann man Geld verdienen, wenn man sich nicht ganz dumm anstellt. Und im Endeffekt, ja, der Wettbewerb ist auch überall derselbe. Aber wie gehst du denn mit Konkurrenzsituationen um, so im ganz Allgemeinen?
Ich habe das Glück, dass ich mich durchaus von der Masse abhebe, qualitativ, weil das Schöne am Internet ist ja, dass jeder jetzt irgendwie Kunst machen kann und damit die große Mehrheit, die jetzt Sichtbarkeit hat, die Kunst macht, schlechte Kunst macht. Früher war das anders, da musstest du gute Kunst machen, um an die Masse zu gelangen, weil du konntest dich nicht selbst verkaufen. Du brauchtest immer jemanden vom Fernsehen oder was weiß ich, einen Verlag, der gesagt hat, das ist es wert, verbreitet zu werden. Heute verbreitet sich jeder selbst. Und dadurch gibt es diese Masse an schlechter Kunst. Ich als guter Künstler, ja, also wie gehe ich mit Konkurrenz um? Wenn ich echte Konkurrenz habe, dann ignoriere ich die und gucke mir meine schlechte Konkurrenz an und fühle mich dann eigentlich direkt besser. Ich weiß, ich könnte mal ein bisschen als ignorant jetzt durchgehen lassen, aber das ist mir eigentlich egal. Also ich sehe mich nicht als ignorant. Ich finde das überhaupt nicht ignorant. Findest du das ignorant?
Ja, schon ein bisschen, aber ich glaube, das gehört jetzt in ein anderes Buch. Aber ich wollte sagen, also ich finde Konkurrenz auch als Thema ungemein spannend. Es gibt ja jährliche Meisterschaften, Weltmeisterschaften im Knotenknoten. Also wie mache ich den unzerstörbarsten Knoten? Und das ist ein Phänomen, mit dem ich mich auch mal länger beschäftigt habe. Ich habe da auch selbst mich mal dran versucht. Das waren aber nicht so ganz mein Medium, weil ich finde, also ich komme dabei immer so ein bisschen durcheinander beim Knotenknoten. Und aber würdest du sagen, dass das grundsätzlich so auch ein Interessensgebiet von dir ist? Oder also kannst du mit Seefahrt generell im Allgemeinen was anfangen?
Ja, das ist schön, dass du die Seefahrt ansprichst, denn die Seefahrt ist ja etwas sehr, ja, etwas Hochkarätiges, etwas Heiliges. Und dass daraus jetzt Wettbewerbe gemacht werden, das kann ich nicht so richtig gutheißen. Ich finde allgemein diese ganzen Wettkämpfe, die so zweckentfremdet sind, das halte ich für popkulturellen Humbug, ehrlich gesagt. Das ist genau wie diese, ich nehme mal als Beispiel diese Hotdog-Esswettbewerbe. Da geht es dann darum, ne, wie viele Hotdogs man in 10 Minuten vertilgen kann. Und das hat aber nichts mehr mit Sattwerden zu tun. Und das halte ich einfach für, naja, das ist irgendwie, das hat ja nichts mit Kompetenz zu tun. Genauso wie diese Knotenwettbewerbe. Wenn es darum geht, in der Seefahrt Knoten zu knoten, ja, dann ist das existenziell und dadurch wichtig. Und das so als Wettbewerb zu machen, das finde ich sehr respektlos. Seefahrt ist für mich ein wichtiges Thema, ganz klar. Ich habe da auch einen Kurzgeschichtenband mal herausgegeben mit Kurzgeschichten über die Seefahrt, unter anderem von Kafka, Bukowski und Steinhofer. Und einer hat da auch über Knoten geschrieben und mich hat das sehr berührt, weil wir binden uns mit Knoten die Schuhe zu. Ich halte das für unglaublich respektlos. Ich meine, es gibt auch Klettverschlüsse. Was soll das? Was soll das? Ich bin heute, du merkst vielleicht, ich bin heute ein bisschen wie, ein bisschen misanthropisch. Ja? Also ich habe so ein bisschen die Hoffnung verloren in die Menschheit, wenn ich mir sowas angucke, ja, Knotenwettbewerbe. Also ich bitte dich. Und ich möchte da auch gar keinen Disrespekt aussprechen, so, ne? Aber das bringt doch nichts, wenn da kein Boot dran hängt.
Doch, ich glaube schon. Also doch, ich glaube schon. Ich glaube, dass Wettbewerbe im Allgemeinen Wettbewerbe im Allgemeinen helfen dem Menschen. Auf so eine gewisse Art und Weise weiterzukommen. Also ich glaube, dass es ohne Wettbewerb auch einfach keine. Innovation.
Ja, ich entreiße dir jetzt mal das Mikro im Sinne des Wettbewerbs, ja. Also das ist hier ein Podcast, ja. Und ich möchte, dass das hier professionell abläuft, ja. Und überlegen, das kannst du, wenn das Mikro aus ist, ja. Und du redest hier von Wettbewerben. Ja, da brauchst du auch gar nicht den Kopf zu schütteln.
Nein, hier geht es nämlich nicht um Quantität, sondern hier geht es um Qualität. Und Qualität bedeutet, dass man sich die Zeit nimmt, die man braucht, um Gedanken endgültig auszuformulieren, um sie dann schlüssig und argumentativ ordentlich vorzutragen.
Ja, bravo, geht doch.
Und genau an dieser Stelle finde ich auch, dass man, weißt du, manchmal muss man ein bisschen out of the box denken. Ja? Und dass bei Podcasts immer nur darum geht, oh, wir müssen irgendwie die Zeit hier mit Gelaber füllen. Das bringt uns doch überhaupt gar nicht weiter. Immer nur Gelaber, bla, 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 ja, überall. Ich find, wir sollten einfach mal die Fresse halten. Könntest du mir was von dem Tee einschenken, bitte? Ich glaube, ich nutze die Pause gerade mal, um mir eine neue Zigarette zu drehen.
Voll geworden.
Nee, alles gut. Also wir sind eigentlich zu spät.
Frau Müller, möchten Sie gleich auch was sagen nach der Pause?
Nee, ich mag nicht sehr gerne. Was ist das heutige Thema?
Rezensionen. Rezensionen.
Das
Also,
wirklich schwer. Mir fällt das schwer. Mir fällt das wirklich schwer, ja. Also das ist jetzt auch vielleicht ein interessantes soziales Experiment, einfach mal die Fresse zu halten. Aber ich finde das gut. Machen wir weiter. Machen wir weiter damit.
Aber so funktioniert das nicht. Ich glaube, wir müssen uns jetzt hier mal allen Ernstes einfach erstmal entspannen. Und weißt du, Ruhe bringt uns nichts, wenn wir dabei nicht lernen, die Ruhe auch zu genießen. Ich glaube, wir beide müssen jetzt einfach erstmal ganz tief durchatmen. Komm, wir atmen jetzt mal durch. Und wenn ihr da draußen Lust habt, dann macht gerne mit. Atmet mit uns durch. Wir atmen jetzt alle ganz tief ein und dann wieder aus. Den halten. Siehst du, geht schon viel besser, ne?
An dieser Stelle möchten wir gerne ein paar ASMR-Töne verlauten lassen. Du bist sehr viel wert. Du bist individuell. Kapitalismus.
Kurze Frage, was ist ASMR?
ASMR dient dazu, die Massen zu manipulieren. Nein, das war natürlich ein Scherz. ASMR, das sind im Prinzip ja entspannende Töne, entspannende Geräusche. Und es ist so ein kleiner Trend geworden, sich das anzuhören zum Runterkommen. Zum Beispiel flüsternde Frauenstimmen. Ich finde, ich kann das an der Stelle aber auch, wenn ich flüster. Oder auch so Sachen wie Rascheln von Blättern. Oder dieses Poppen von diesen Plastikdingern, die immer mitgeliefert werden. Genau. Ist ja auch sehr entspannt und ja, gerade durch so ein Mikrofon, das ist wirklich herrlich. Ich bin ein großer Fan davon. Ich mache das, also andere machen Powernaps während der Arbeit. Ich bin ja auch immer den ganzen Tag im Büro. Und ich höre mir dann 10 Minuten ASMR an. Das ist wirklich sehr angenehm. Manchmal hat das auch ein bisschen was Erotisches, aber ist ja auch was sehr Angenehmes. zum Beispiel auch so einen Zug an der Zigarette und das Aushauchen. Ist ja immer ein bisschen schwierig aufzunehmen, aber da wird gerade dran geforscht, dass man das vielleicht nochmal ein bisschen besser digital aufnehmen kann. Was machst du, wenn du nicht einschlafen kannst?
Wenn ich nicht einschlafen kann, dann gucke ich mir Videos von Zügen an. Also nicht Videos von Zügen, sondern die haben dann eine Kamera an den Zug gemacht und dann siehst du quasi die Bahnstrecke. Gibt nichts Schöneres. So kommt man halt auch durch die Welt, ne? Also auch wenn man so in seinem 9-to-5-Leben irgendwie gefangen ist, kommt man halt so auch durch die Gegend. Dann halt, wenn, also so zum Einschlafen halt. Das ist auch schön, weil das regt auch so ein bisschen die Träume an. Ja, also das mache ich immer ganz gerne.
Das ist ja ganz interessant, weil das ist ja auch der Grund, warum das so im Trend ist, diese Simulatoren. Weißt du, diese Simulatoren für den PC, wo du selber den Zug fährst. Es gibt den Schwebebahnsimulator, gibt es tatsächlich. Es gibt Bussimulator, Taxisimulator, die Bahnsimulator, Flugsimulator, das ist der Klassiker. Und das Interessante ist, bei den Zugsimulatoren zum Beispiel, oder Schwebebahnsimulator, da musst du eigentlich nicht viel machen, da brauchst du eigentlich nur eine Taste. Und das ist auch unheimlich entspannend und meditativ. Ich glaube, gerade dieses von zu Hause aus die Welt entdecken, das ist ja auch zukunftsweisend, ne?
Ja, ja, total. Ich habe früher immer den Angelsimulator gespielt.
Oh ja.
Klassiker. Ja, total. Ich war wirklich an Seen auf der ganzen Welt, auf allen Kontinenten. Und ich meine, du hast überall Seen. So, weißt du, ich war am Viktoriasee, ich war in Alaska mal fischen, ich war irgendwo in Sibirien. Und das Tolle ist, so egal wie kalt es ist, so, dir ist halt nicht kalt, ne? Und ich finde, es gibt nichts Entspannteres, als dann da zu sitzen, so am stillen Wasser. Man weiß, die Angel ist ausgefahren, man kann einfach warten und im Einklang mit der Natur sein, weil man selbst wieder zum Jäger wird. Und das finde ich immer, immer echt entspannend und echt schön. Das habe ich lange nicht mehr gemacht.
Ich bin ja Medienwissenschaftler und habe meine Doktorarbeit über Simulatoren geschrieben, an den Game Studies. Obwohl das eigentlich ein kleines Crossover-Thema ist, weil wenige Spiele eigentlich so viel mit der Realität zu tun haben, ne? Weil die meisten Spiele sind ja darauf ausgelegt, eben Szenarien zu repräsentieren, die nicht der Realität entsprechen. Abgesehen davon sind natürlich Kriegsspiele sehr darauf bedacht, die Realität darzuspiegeln und damit auch gerne als Antikriegsspiele zu benennen. Aber gerade diese Simulatoren, also was du gerade gesagt hast, ne, du warst da angeln, hättest du so auch machen können, nur sparst du natürlich viel Geld und es ist natürlich viel gemütlicher, in seinem Sessel zu sitzen und das über den Computer zu machen. Und eigentlich, also im Grunde ist es genau dieselbe Erfahrung. Da gibt es eigentlich nicht viele Unterschiede, nur ist es eben ohne die ganzen Nachteile. Das ist ein bisschen wie, wenn man einen Alkoholrausch ohne den Kater haben könnte, ne, oder ohne das Torkeln. So ungefähr, das habe ich auch als Vergleich herangezogen in der Arbeit. Ja, finde ich sehr interessant.
Ja, der Bezug zwischen Realität, Fiktion, aber auch geträumter Realität in Videospielen ist ja ein sehr interessanter und der ist ja in einem gewissen Maße eigentlich so in sich dialektisch. Das bedeutet also, dass wenn du ein Videospiel anmachst, dann machst du das ja aus einem Impuls heraus an, dich aus einer Realität zu entfernen, aber du begibst dich dabei gleichzeitig in eine andere Realität hinein, die meist auch noch was mit deiner Realität zu tun hat, die vielleicht sogar dieser Realität nachgebildet ist. Das heißt, ist es jetzt eine Realitätsflucht oder ist es keine Realitätsflucht, weil es ja gleichzeitig wieder eine Flucht in die Realität ist. Das finde ich äußerst interessant und ich finde, das sagt einiges über den Menschen aus, dass der Mensch im Endeffekt sich nur auf dem, was er sich vorstellen kann, wohlfühlt. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass der Mensch irgendwann in der Lage ist, das Universum zu bereisen, weil der Mensch sich das überhaupt gar nicht vorstellen kann. Und da sieht man mal wieder, wie getrieben die Menschheit, also alle Menschen sind von dem, was wir kennen und was wir uns vorstellen können. Und allein die Beziehung zwischen dem, was wir kennen und was wir uns vorstellen können, ist ja wieder ganz dialektisch. Weil wenn du irgendwas kennst, dann kannst du dir irgendwas, also du kannst ja dir nichts vorstellen, ohne irgendwas anderes zu kennen, aber gleichzeitig ist das, was du dir vorstellst, ja doch etwas anderes als das, was du kennst. Und das ist auch interessant.
Ich habe als Kind immer darüber nachgedacht, da ist man ja noch so ein bisschen naiv und aber auch dadurch manchmal umso reflektierter und wissenschaftlicher drauf. Und ich habe mich da immer, ich habe immer versucht, mir eine Farbe vorzustellen, die es nicht gibt. Und so eigen und selten diese Farben dann auch in meinem Kopf ausgesehen haben, irgendwann habe ich sie dann doch irgendwo entdeckt. Ne? Das ist ja genau das. Also wir können selbst unsere fantastischsten Träume oder ich meine auch Kunstwerke, das entspricht, letztendlich sind das alles Abbilder der Realität, alles. Und die moderne Kunst zum Beispiel versucht ja so ein bisschen davon abzukommen, aber deswegen wird ja auch so viel missverstanden und verschrien. Und da sagt jemand, ja, das ist doch keine Kunst, das ist irgendwie ein schwarzer Fleck auf einer weißen Leinwand. Das ist eben der Versuch, diesen Realitätsbezug aufzubrechen, aber da es in des Menschen Natur liegt, das überhaupt nicht richtig einordnen zu können, das ist natürlich prädestiniert, um nicht zu gelingen, ne? Zu misslingen.
Ja, und es wird sehr oft verkannt, und da sind wir eigentlich schon wieder bei der Kritik, der Kunstkritik. Es wird sehr oft verkannt, wie viel Arbeit dahinter steckt. Also es ist ja nicht so, dass du da irgendwie, keine Ahnung, stehst in deinem Atelier, dir fällt aus Versehen dein Farbeimer runter und fertig. So funktioniert das ja nicht. Das ist ja schon Arbeit. Also ich meine, das berühmteste Beispiel ist wahrscheinlich Yves Klein, Monochrome Blue, also dieses einfache blaue Gemälde. Was man nicht weiß, dieser Typ hat Monate und Jahre an dieser Farbe gearbeitet. Diese Farbe war eigentlich nur eine Vision. Diese Farbe war nur in seinem Kopf und allein von dem ausgehend hat er sich jeden Tag aufs Neue an die Arbeit gesetzt und sich gedacht, ich muss diesen Blauton finden. Und mit dieser Leidenschaft ist er jeden Tag aufs Neue an die Arbeit gegangen. So eine Leidenschaft kennen alle anderen, die arbeiten gar nicht. Und dann wird's von der Presse, von der Kritik einfach so in den Boden gestampft, ohne, also, sorry, aber da muss ich gerade irgendwie, das tut schon ein bisschen weh, weil ich meine, ich kenn's ja von mir selbst und das ist hart.
Ich glaube, da muss man so ein bisschen den kulturgeschichtlichen Zusammenhang sehen, dass jahrelang wurde eben angestrebt, besonders gut im Sinne von besonders realitätsnah zu malen. Man kennt diese ganzen Gemälde aus der Barockzeit und so. Unheimlich detailverliebt, unheimlich realistisch. Da gab es ja auch noch keine Fotografie. Das heißt, da war das ja auch noch ein bisschen erstrebenswerter. Heutzutage, warum soll ich fotorealistisch malen, wenn ich einfach ein Foto machen kann. Ne? Und ich glaube aber, dass die Kunstkritik und dass die Presse, die Öffentlichkeit, die große Masse, der Mainstream, die sind noch nicht so weit. Da ist noch dieses alte konservative Ideal vorhanden, schön detailreich zu malen, schön viele Farben und schön am besten was ich erkenne, ja, wo ich weiß, was es sein soll. Und gutes Beispiel mit diesem Monochrome Blue. Ne? Der Rezipient, der sieht nicht die Farbe, sondern der sieht das, oder die Rezipientin, vielen Dank an dieser Stelle, sieht nicht die Farbe, sondern sieht das Bild und fragt sich, warum ist da nichts? Das heißt, er ist eigentlich blind für den eigentlichen Kern dieses Kunstwerks, nämlich die Farbe. Ich meine, der Titel sagt es ja schon. Und mir tat das auch sehr leid, weil das hat den Künstler ja auch in eine tiefe Krise gestürzt. Und das kann ich mir auch vorstellen, wenn du da jahrelang jeden Tag, du hast diese Vision und arbeitest so hart daran und dann schaffst du es, ja, du schaffst es, diese Farbe zu erfinden quasi und niemand weiß es zu schätzen. Also ich muss dir sagen, ich hatte da vorher auch nicht so einen Zugang zu, aber jetzt im Nachhinein, also ich habe ihn ja mal getroffen und im Zweiergespräch, ich habe es nicht verrissen, aber ich habe ihm schon irgendwie signalisiert, dass ich das auch nicht ganz verstanden habe. Im Nachhinein tut mir das sehr leid, also wenn er zuhört, dann hoffe ich, dass er meine Entschuldigung hiermit annimmt. Das war so nicht gemeint.
Vor allem, ich meine, die Farbe Blau, die spiegelt ja nicht nur, also das ist ja nicht nur, es geht ja nicht um die Farbe. Es geht auch nicht um die Assoziationen dazu. Ne? Also ja, klar, Himmel, was weiß ich, was noch, mehr, genau, mehr ist auch blau. Nee, darum geht's ja nicht, sondern es geht immer um viel mehr. Und gerade bei dem Blau, da muss man, glaube ich, noch die komplette metaphorische Konnotation und die komplette metaphorische Ebene dieser Farbe auch für diesen gewissen Künstler noch mit einschließen. Und es ist ja, also das hat die Kritik oder das hat die Forschung ja inzwischen auch rausgearbeitet, dass es da tatsächlich auch viel um Alkoholismus geht. Und jetzt ist Alkoholismus ja auch ein Thema, was in der Gesellschaft immer wieder nur sehr unzureichend behandelt wird. Und deswegen, das zeigt eigentlich nur so die gesellschaftliche Ignoranz. Gesellschaftliche Ignoranz ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Es ist ja momentan ganz witzig, dass die Leute, die stellen ja andauernd Bücher gerade raus, ne? Ist dir das mal aufgefallen, dass das gerade so Überhand nimmt, dass die ganze Zeit irgendwie Bücherkisten rausgestellt werden? Und gleichzeitig haben die Leute gerade einen extremen Mangel an Klopapier. Das ist absurd. Warum nehmen sie nicht die Bücher? Und da sind wir wieder bei derselben Intoleranz und bei derselben Ignoranz und bei derselben Blödheit und beim selben Stumpfsinn.
Ich habe ja vorhin schon den kulturgeschichtlichen Standpunkt eingenommen, das werde ich wieder tun, weil die Medienwissenschaft hängt ja dicht mit der Kulturwissenschaft zusammen. Das liegt ganz einfach an der historischen Verantwortung der Deutschen. Stichwort Bücherverbrennung. Sehr düsteres Thema, aber ich glaube, deswegen fällt es uns schwer, nachhaltig zu denken und uns mit Büchern den Arsch abzuwischen. Genauso wie es uns schwer fallen würde, in Berlin beim jüdischen Denkmal Selfies zu machen. Das machen Deutsche einfach nicht. Ja, also da haben wir einfach ein Verantwortungsbewusstsein, da würden wir nie drauf kommen. Das wirst du nicht sehen. Andererseits gebe ich dir vollkommen recht, weil allein in unserer Straße hier, da stehen 10 Bücherkisten. Da sind teilweise auch richtige Schätze drin. Ich nehme die aber auch nicht mit nach Hause, ne? Weil, was soll ich mit Büchern? Mir den Arsch abwischen. Aber ich muss sagen, vielleicht ist es Ignoranz, aber da kann auch ich mich nicht so durchbringen, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Du hattest ja gerade das Holocaust-Denkmal angesprochen und das fände ich ganz schön, weil das ist so ein Punkt, da finde ich, hat die Kritik irgendwie da war alle Kritik immer nur positiv und das kann ich auch voll und ganz verstehen. Also dieses Denkmal wurde ja gebaut mit der Ansage des damaligen Bundeskanzlers, dass es ein Ort sein soll, wo die Leute gerne hingehen. Und das, finde ich, ist durchaus gelungen. Es ist ein Ort, wo man gerne verweilt, wo man einfach auch mal Erinnerungen freien Lauf lässt und wo man einfach auch mal wieder Mensch sein kann. Und wir haben ja jetzt viel über Kritik geredet und über Kunst und so. Und du selbst bist ja auch nicht nur Künstler, sondern du bist ja auch Schauspieler, ne? Also du machst ja auch, hast ja auch so dein, wie heißt die nochmal?
Ja, wir sind das Parasites Ensemble. Genau.
Ah, cool. Habt ihr Merch? Weil, also ich würde voll gerne mal irgendwie Merch kaufen.
Wir haben Merch. Das ist ganz interessant. Im Moment ist Nichtrauchen ja sehr in. Ist ja ein bisschen wie mit Veganismus. Die Masse möchte gesünder leben. Die Leute möchten weniger rauchen. Allerdings möchten natürlich bestimmte Subkulturen nicht auf das Rauchen verzichten. Ich denke da an KünstlerInnen, ich denke da an PunkerInnen. Ganz unterschiedliche Gruppen. Bitte? ProfessorInnen, genau, an der Universität, da gehört das natürlich seit Jahrzehnten aus gutem Grund zum guten Ton. Deswegen arbeiten wir gerade an einem Tabak für Nichtraucher. Das klingt erstmal banal. Wir sind da auch noch nicht so weit im Forschungsprozess, weil es sich als sehr schwieriges Unterfangen herausbildet. Aber wir werden das hinkriegen. Also wir arbeiten daran, dass man im Prinzip synthetischen Tabak hat, den du ziehst, kannst aber nichts inhalieren, es kommt aber trotzdem Rauch. Die Magier haben ja auch so ihre Tricks, ja? Da wird die Frau ja auch nicht wirklich durchgesägt. Und so ähnlich ist das bei uns, wir machen im Prinzip, naja, für den Volksmund Fake-Zigaretten. Kostet 20 Euro die Packung, reicht so für 20 Zigaretten. Und ich sag dir, ich möchte nicht untertreiben, aber da sind wir durchaus zukunftsweisend. Ich meine, wer will schon T-Shirts?
Ja, ich hätte an der Stelle noch eine Zwischenfrage. Und zwar, könntest du mir vielleicht noch eine Tasse Tee einschenken?
Der namenlose Podcast mit Bot und die Ratten.